Guten Morgen, Gott
Ja,
Helmut.
guten Morgen, Conny. Das ist ja jetzt hier unser erster Podcast.
Ja.
Heute am Donnerstag, inmitten von Kriegszeiten. Kannst du denn noch schlafen?
Also das finde ich immer so das Traurige an den Ereignissen, dass am Anfang ist das sehr bedrückend und irgendwie, jetzt sind wir ja schon die fünfte Woche. Man gewöhnt sich so an die Nachrichten und man hört sie noch aufmerksam, aber sie dringen nicht mehr so in die innerste Emotionalität.
Also du hast noch nicht Öl und Nudeln gebunkert.
Nein, im Gegenteil leide ich darunter, dass es kein Rapsöl mehr gibt, dass wir den Salat jetzt mit einem anderen Öl machen müssen.
Ja, aber das zeigt doch, ich meine, macht sich lustig, dass die Leute Klopapier bunkern oder jetzt Öl und auch Mehl. Ich war in der Metro, da stand ein großes Schild, wird nur noch an Gastrobetriebe abgegeben. Aber das zeigt doch, dass Leute emotional Angst haben, dass sie sich Angst haben, dass irgendetwas passiert, wo sie sich selbst bevorraten müssen.
Ja, nein, sehe ich auch so. Ich glaube, für viele ist es so eine, also für mich jetzt zum Teil auch, also so eine Angst, die nicht richtig greifbar ist. Und wenn du jetzt die heutigen Nachrichten noch siehst von der Inflationsrate, also wir spüren ja langsam auch die Folgen des Krieges. Und wenn das wirklich so ist, dass die Inflationsrate auf 7% hochgeht, da wird vieles ganz schön teuer. Und
Ich habe mich gestern
Augenschein.
das erste Mal gefreut.
Worauf? Oder
Nicht
worüber?
worauf, worüber.
Ja.
Ich habe mich gefreut, dass endlich mal einer die Wahrheit sagt. Und das war natürlich Habeck. Habeck sagte, der Krieg kostet. Er kostet auch uns etwas. Ich habe immer den Eindruck, genauso wie die Umstellung der Industrie, es wird immer so getan, wir gleichen das alles aus. Also ihr kauft euch ein E-Auto und dann legen wir was drauf und das Benzin wird teurer und da machen wir da ein bisschen was, dass das abgefedert wird, der Staat puffert alles ab. Nein, es wird uns Geld kosten. Sowohl die Transformation in die Zukunft, in eine klimaneutrale Wirtschaft, als auch dieser Krieg wird Geld kosten. Und Geld kosten das nicht abstrakt, sondern es wird unseren Lebensstandard absenken. Darum geht es zurzeit.
Ja, aber dass das bei den Leuten ankommt, das dauert eine Weile. Und dass es auch positiv ankommt,
Ja, die Politiker getrauen sich es auch nicht zu sagen.
Ist ja auch der große Vorwurf, den viele Kritiker, also gerade dem Kanzler geben, dass der Kanzler nicht mal eine vernünftige Rede ans Volk hält und dann auch klar sagt, hier, das und das wird es uns kosten.
Der Klartext ist doch, wir werden größere Anteile für Energie ausgeben, größere Anteile für Ernährung. Wir werden bestimmte Sachen uns eben nicht mehr leisten können. Aber ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn wir auf den Lebensstandard von 1980 zurückfallen? Haben wir auch irgendwie gelebt. Ich habe sogar gute Erinnerungen daran.
Ja gut, wir gehören noch zu einer Generation in den 60er und 70er Jahren, wo wir nicht so üppig gelebt haben. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich glaube ich 14 war, dass meine Eltern das erste Mal das Geld hatten, dass wir alle ans Meer konnten und das erste Mal das Meer gesehen haben. Und vorher haben wir die Ferien zu Hause verbracht. Aber ich habe da auch keinen Mangel empfunden oder so. Ich habe zwar von anderen, von Freunden aus der Klasse dann oder Bekannten aus der Klasse mitbekommen, dass sie dann am Meer waren oder die ersten waren dann auch auf Teneriffa und Mallorca und sowas alles. Ich habe mir es erzählen lassen, aber da ist jetzt nicht so eine Sehnsucht in mir hochgekommen, dass ich da jetzt auch unbedingt hin musste.
Ja, ich wundere mich immer, wenn dann Leute jetzt in der Pandemie sagen, wir waren jetzt ein Jahr zu Hause, jetzt habe ich es mir mal verdient, dass wir wegfliegen. Also, ja, denke ich. Also bis ich das erste Mal geflogen bin, da war stand schon irgendwie, da war schon über 20.
Ja,
Ja.
ich auch im Studium.
Ja.
Ja, weil ich habe gestern unseren Landwirtschaftsminister gehört.
Ja.
Und der hat auch nochmal klar ein Votum gesagt, dass also viele Sachen sind ja schon vor dem Krieg da gewesen und die auch in der Planung jetzt Geld gekostet hätten. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, Klimaschutz gegen Krieg auszuspielen, sondern beide Sachen müssten schnell geschehen. Oder was weiß ich, das Bildungssystem wird jetzt erst später ausgebaut oder so. Wir müssten schon auch weitergehen in den Bereichen, wo echt Mangel ist. Also weiter auch so investieren, dass nicht den Bach runtergeht, weil er sagt, das Klima und das Artensterben, das wird weitergehen, ohne ob wir jetzt uns darum kümmern oder nicht. Und wir haben schon viel zu lange darauf gewartet. Und wenn jetzt alles dem Krieg untergeordnet wird, er sagt, er hat trotzdem schon, er hat auch ökologische Fläche jetzt freigegeben, die ja auch Landwirtschaft genutzt werden konnte, die brach lag. Aber er sagt, so kleine Zugeständnisse könnte man machen, aber jetzt nicht im Großen zu sagen, jetzt erstmal den Krieg bewältigen und dann die anderen Probleme.
Ja, ist es nicht sogar im Gegenteil so, dass dieser Umschwenk zumindest was die erneuerbaren Energien angeht, dass man jetzt viel mehr Gas gibt, dass das sogar beschleunigt wird, dass man bereit ist, sehr viel mehr zu investieren, weil man muss jetzt vom Gas weg.
Ja, erneuerbare Energie ist Friedenspolitik, wie unser
Ja.
FDP-Minister sagt. Nein, ihm ging es darum, um den Fleischkonsum und also weil du da ja auch Energie sparen könntest. Oder er sagt, dass nur noch 60%, was die Landwirtschaft anbaut, in die Ernährungskette geht. Alles andere geht in Energieketten. Also das wäre viel zu teuer, aus Pflanzen Energie herzustellen. Und das wäre ein Unding. Und deswegen sagte er auch nochmal, dass wir, also obwohl ja im letzten Jahr knapp 10% weniger Fleisch wird ja jetzt schon konsumiert, aber er sagt, wir müssten eigentlich noch mehr vom Fleisch runter und dadurch dann eine artengerechte Haltung auch von den Tieren. Die Tiere hätten dann mehr Platz, wenn die Bauern weniger Tiere hätten, aber dafür mehr Geld für die Tiere bekommen.
Naja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Die Frage ist natürlich, ob wir in den letzten 20 Jahren sind wir zu einem der größten Exporteure von Fleisch
Ja.
geworden. Ob das hätte sein müssen, ja, gerade wenn man sich diese ganze Problematik mit CO2, aber auch mit Überdüngung und den ganzen Fäkalien der Tiere anguckt, ja, wo wir nicht mehr wissen, wohin mit der Gülle, ne? Diese ganze Gülleproblematik. Also, aber
Aber ich würde noch mal
da
gerne
haben
zurückkommen auf
wir,
die Verunsicherung,
ja, genau.
also die der Krieg jetzt auch noch mal deutlich macht. Also eine ähnliche Verunsicherung, wobei man das nicht so ganz vergleichen kann, habe ich am Anfang der Corona-Phase erlebt. Also da waren viele ja auch sehr unschlüssig, was ist jetzt da, weil man das Corona ja auch nicht so richtig fassen konnte. Und jetzt ist es noch mal stärker, dass hier in der Nachbarschaft Krieg herrscht und sie eigentlich oder mit den Bildern auch nicht zurechtkommen, dass da säckeweise Leichen einfach in Massengräbern beerdigt werden und also dass da die Zerstörung einer hochzivilisierten Landschaft dann da geschieht oder so. Das da denke ich schon, dass es das für viele auch was macht.
Ja, wir sind ja eine privilegierte Generation und ich dachte, wir bleiben eine, nämlich die erste Generation, die ohne Krieg aufwuchs bisher.
Ja.
Sonst hat jede Generation vor uns einen Krieg miterlebt. Jetzt erleben wir den noch nicht unmittelbar, aber immerhin doch mittelbar, fast sozusagen, fast an den Grenzen. Und müssen mit zuschauen, wie da eben Menschen sterben und die Bilder, die gesendet werden, und das sind ja nur noch die abgemilderte Form, ja, die sind wirklich unerträglich. Also manchmal denkt man, müssen die das jetzt zeigen, ja? Also das ist unglaublich und der Krieg ist natürlich noch viel schlimmer und unvorstellbar, ja. Also das ist ja wie im Mittelalter, dass man da eine Stadt aushungert praktisch. Das ist die Taktik, da geht es ja nicht um Militär oder so etwas, sondern man nimmt eine ganze Stadt als Geisel.
Ja, also ich denke, dass man die Bilder schon zeigen muss, damit die Worte zu Bildern auch werden. Also das mit den Bildern belegt man dann nochmal die Worte. Also geschrieben steht ja oft noch viel mehr, dass mittlerweile ja auch auf beiden Seiten Vergehen passieren und aber von dem russischen Militär jetzt auch Vergewaltigung da sein, also existieren und sowas alles ist. Ich denke, da muss man schon Bilder auch ein wenig zu zeigen, wie ernst die Lage ist, dass da Worte nicht nur reichen. Also wir haben ja die Texte aus Syrien ja auch immer bekommen und weniger Bilder da gesehen. Wir haben zwar Aleppo gesehen, wie das dann zu Grund und Asche dann geschossen worden ist, aber das war auch schnell wieder weg.
Ja, da haben wir nicht richtig reagiert.
Ja.
Wir
Und
haben auch Tschetschenien gesehen. Also im Grunde haben wir ja sehenden Auges Putin machen lassen. Wir dachten immer, dass der so denkt wie wir.
ja, nur was ich fatal finde, und diese Diskussion war ja vorher auch, ist Krieg ein Mittel der Politik? Und wenn Putin das jetzt wieder hoffähig macht, dass Krieg durchaus auch ein Punkt der Politik sein kann, dann läuft da was falsch. Also so sollte man schon nochmal den Pazifismus hochhalten, dass es eben nicht geht und dementsprechend auch die 100 Milliarden einsetzen, dass es um Verteidigungswaffen geht und nicht um Angriff.
Ja, meinst du denn, wir sind gescheitert? Ich habe hier noch das lila Halstuch vom Kirchendach hängen,
Ja.
Frieden schaffen ohne Waffen. Ist das gescheitert?
Ja. Da bin ich noch im Diskurs, also irgendwo glaube ich schon, also dass die, und irgendwo muss man ein bisschen bitte dem Kanzler Schmidt geben, dass mit dem NATO-Doppelbeschluss, also das, ich glaube schon, dass solange es so Despoten wie Putin gibt, und er nur versteht, auf Augenhöhe Leute, die eine ähnliche Bewaffnung haben wie ihm und die er auch nicht einfach überfahren kann. Und die NATO zeigt da ganz schöne Zähne und in Zukunft, glaube ich, noch stärkere Zähne. Und ich habe jetzt gelesen, dass dass der NATO-Doppelbeschluss eigentlich zustande kam, dass die Sowjetunion eigentlich mit der Rüstung nicht mehr mit der Rüstungsspirale nicht mehr mithalten konnte. Und dass im Augenblick Putin auch wieder an so einer Schwelle ist, dass er eigentlich mit dem Westen, wenn die jetzt massiv aufrüsten, nicht mehr mithalten kann. Außer den Atombomben, die er dann hat, oder
Naja,
Atomwaffen.
wenn man sich anguckt, ich habe so ungefähr in Erinnerung, dass dass Russland ungefähr 65 Milliarden ausgibt für Rüstung. Wir in Deutschland geben alleine 52 Milliarden aus. USA unvorstellbare 750 Milliarden. Müssen wir dann wirklich noch 100 Milliarden zusätzlich aufwenden? Also es kann doch gar nicht sein, dass wir eine Bundeswehr haben, die angeblich schlecht ausgestattet ist, wenn wir fast so viel ausgeben wie Russland.
Es ist mir auch schleierhaft, also dass also dass in Lettland Soldaten hingeschickt werden, die keine Winterkleidung haben, das geht doch gar nicht. Wenn du aber die Systeme, die jetzt im Gespräch sind, also sie wollen ja eine Alternative zum Tornado und diese Luftabwehrraketen aus Israel, die kosten schon eine ganze Menge. Und
Ja.
eins reicht ja da nicht, also da muss ja schon mehrere kaufen und dann ist die 100 Milliarden sind da schnell weg.
Ja, die Rüstungsindustrie wird das schon
Ja,
unterkriegen.
klar.
Das ist überhaupt keine Zweifel. Und die 100 Milliarden werden auch nicht lang. Trotzdem muss man es ja geschickt ausgeben. Ne?
Ja, das ist die
Also ich
Frage.
glaube, das sagen ja auch viele schon, dass es nicht am Geld alleine liegt, sondern es liegt eigentlich daran, dass man es nicht richtig ausgegeben hat. Aber das soll deren Punkt sein. Aber ich meine, ich habe jetzt gerade gelesen, die gute Margot Käßmann hat mit anderen einen Brief unterschrieben, wo sie davor warnt, diese 100 Milliarden einfach zur Verfügung zu stellen. Also sie ist da ganz pazifistisch. Wir haben ja diese klassische Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Und das ist aber nicht 100% durchzuhalten. Also gesinnungsethisch betrachtet ist natürlich jedes Gewehr, was angeschafft wird, zu verteufeln. Aber verantwortungsethisch muss man sagen, kann man wirklich die Ukrainer und Ukrainerinnen hinmetzeln lassen und denen keine Waffen zur Selbstverteidigung geben. Geht auch nicht, ja. Also dieses Dilemma haben wir. Und da kommen wir auch nicht raus. Meine Schlussfolgerung ist, geben wir ihnen Waffen, werden wir schuldig, weil wir helfen, dazu Menschen zu töten. Geben wir ihnen keine Waffen, dann werden wir auch schuldig, weil dann eben ein Diktator einfach so ein Volk überrennen kann. Ja? Also der Weg von Mahatma Gandhi hilft da auch nicht richtig weiter.
Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir Waffen anschaffen, um anderen Ländern Waffen zu geben. Die können sich auch die Ukrainer jetzt auch machen, die können auch selbst bestellen. Es geht aber auch darum, wie viel Waffen brauchen wir, um so ein Überrennen zu verhindern. Und wie effektiv sind die Waffen, die wir haben. Und da scheint es so, ich kann mich ja auch dann nur auf die Presse verlassen, dass im Augenblick unsere Bundeswehr da sehr ineffizient ist. Also, dass sie gar
ja,
nicht
da muss man aus unserer eigenen Geschichte lernen, aus unserer eigenen Jugendgeschichte. Bonner Hofgarten, 800.000 Menschen demonstrierten. Wir auch. Frieden schaffen ohne Waffen, aber du hast das ja schon mal angedeutet, der gute Helmut Schmidt hatte recht.
Ja.
Der NATO-Doppelbeschluss zwang die damalige Sowjetunion dazu, in Abrüstungsverhandlungen einzuwilligen. Ohne den hätte es das nicht gegeben. Also das ist leider politisch so. Das ist dann eben verantwortungsethisch, ne?
Und da glaube ich, dass Putin es jetzt überreizt hat. Also, dass er gedacht hat, dass er jetzt im Augenblick hier in Europa der Stärkere ist und wir geschwächt sind durch viel Staaterei ja auch zum Teil, was vorher in der EU ablief und durch Corona und durch verschiedene Machtzentren ja auch einen Wechsel hatten in Amerika, hier in Deutschland und sowas. Also, dass er sich da ausgerechnet hat, das könnte für ihn sehr gut ausgehen. Er hat nur Pech gehabt, dass sie doch sehr solidarisch miteinander umgegangen sind.
Und ja, erstaunlicherweise, ja. Selbst Orban und die Polen.
Ja. Nein, und die Polen, was sie jetzt für eine Begrüßungskultur da für die Ukrainer machen, das ist Wahnsinn. Also die Leistung, die haben wir noch nicht gebracht. Also die werden ja quasi überrannt von Ukrainern. Ja. Und trotzdem bleiben die freundlich und versuchen immer wieder weiter nach Lösungen für die Ukrainer zu finden. Aber ich glaube auch einfach, dass wir da noch mehr unterstützen müssen, weil da zwei Systeme miteinander kämpfen. Also kämpft schon, also platt gesagt, die Demokratie gegen autoritäre Regime. Und also von daher wäre das höchst sträflich für uns, wenn Putin da gewinnen würde.
Das wäre auch höchst sträflich, wenn Trump die nächste Wahl gewinnt.
Ja.
Dann ist das mit der Demokratie so eine Sache, ne?
Ja. Weil da hoffe ich ja immer noch, dass er nicht gewinnt. Das sind noch 3 Jahre bis dahin und da kann auch vieles passieren. Dass
die Vernunft gewinnt.
Ja.
Ja, aber was machen wir jetzt? Also, man kann sagen, bisher agieren die westlichen Demokratien zumindest besonnen.
Ja. Ich hoffe auch, das bleibt so. Also, dass die, in dieses Kriegsgeschehen, das wäre, glaube ich, ein gewisser Untergang, wenn wir da einschreiten. Wobei ich da auch noch glaube, dass die NATO die Sowjetunion das ziemlich überrennen wird. Also, das wird ein ziemliches Gemetzel werden, dann aus der Luft. Weil wir haben ja auch viel, viel, viel mehr Flieger als die Sowjetunion. Ja,
wir fingen mit den Nudeln an. Ich meine, dahinter steckt ja schon die Angst, wird es zu einem Krieg kommen, der sich hier ausweitet? Wird es zum Atomkrieg kommen? Und ich muss sagen, meine persönliche Einstellung dazu ist, ich schütze mich vor einem Atomkrieg nicht, weil das ist eh das Ende.
Ja, Und was willst du, wenn du dich im Bunker geschützt hast? Du kannst ja nicht mehr raus. Das ist ja alles
Ja,
verseucht denn.
oder auch langsam. Ich meine, ich lebe zurzeit in Kiel, Marinestützpunkt Nummer 1. Da ist die Hoffnung, dass es schnell geht.
Ja, Frankfurt ist Wirtschaftsstützpunkt Nummer 1. Ähnlich
ZB,
gefährdet.
ja.
Ja, dass
Also.
die. Nein, da glaube ich, oder hoffe ich zumindest, oder glaube auch fest daran, dass die Abschreckung da schon noch funktioniert. Die beiden Großmächte wissen ganz klar, wer den ersten Schlag macht, wird den zweiten bekommen. Und das geht ja relativ schnell dann. Also das sind ja in Minuten, wie die sich da austauschen mit den Atomraketen. Und das
Aber Putin ist natürlich ein krankes Hirn. Es ist ein Narzisst, ein autoritärer Charakter, der geprägt ist eben von Angst und von im Grunde Selbstzweifeln. Deshalb muss er immer so stark diese Attitüde vorbringen und da weiß man nie, was kommt. Also die stärkste Kränkung war eigentlich, dass Obama gesagt hat, Russland ist eine Regionalmacht. Ja, also oder auch, dass Biden, das war ungeschickt, jetzt gesagt hat, der muss weg. Also den Mann muss man sozusagen ein bisschen nicht zu sehr in seinem Selbstwertgefühl kränken. Sonst neigt er zu noch mehr Irrationalismus, ne?
Ja, wobei ich da gestern von einer Taz-Journalistin eine gute Theorie gehört habe, dass das eigentlich ein ganz guter Schachzug von den Biden war. Wenn jetzt Putin bleibt, kann er dadurch noch immer einigermaßen das Gesicht wahren und sagen, hier, obwohl die Amerikaner gefordert haben, dass ich weg bin, ich bin immer noch da. Das ist
Okay.
ein Punkt, der Gesichtswahrung sein kann, dass es auch darauf hingespielt sein
Man
kann.
kann immer noch irgendwas bringen, ja. Ja.
Nein, also ich habe mir, also vor Atom habe ich im Auge, also weil ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass einer das zündet. Aber was mir schon, und das wäre, wenn die NATO in den Krieg da eintreten würde oder Putin, also wir sind ja da letztendlich von Putin abhängig, wann er entscheidet, dass die NATO da eingeschritten ist oder nicht. Also der könnte jetzt ja schon Gründe finden durch die Waffenlieferungen. Aber die Angst, die da ist, ist, dass die Raketen können ja auch mit konventionellen Munition bestückt werden. Und dass er schon dann zur Abschreckung die eine oder andere konventionelle Rakete hier, und er kann bis auf Madrid jede europäische Hauptstadt treffen, also von der Reichweite her und der Stationierung.
Ja gut, das wäre natürlich fatal, da würden wir richtig in den Krieg eintreten.
Nee, nur
Schwieriger
wenn wir
wird
richtig reintreten.
es natürlich, wenn er Chemiewaffen einsetzt.
Ja,
Ne?
auch das noch.
Da ist ja
Nein,
die
auch
Frage,
wie
wie
verhält sich die
reagiert man
NATO
sich?
dann?
Genau. Also Obama hat da ja in Syrien eine rote Linie definiert, die er dann nicht
Gehalten hat.
ausgeführt hat. Und wir wissen ja schon bei kleinen Kindern, das Wichtigste in der Erziehung ist, dass man konsequent ist. Ja? Eine Strafandrohung, die dann nicht kommt, ist irgendwie blöd, ja. Also wenn man rote Linien definiert, muss dann auch eine Konsequenz folgen. Und da tun wir auch sehr geschickt, dass also auch Scholz oder so, dass man da eben nicht irgendwas sagt, ne? Dass man sich da nicht festlegt. Ein bisschen schwierig zu ertragen, alles für uns, aber.
Ja, das ist eben so, dass da ist so die Frage, die du ja vorhin auch schon angedeutet hast, was machen wir jetzt so da draus oder so, oder wie gehen wir da jetzt auch um? Weil eigentlich sind wir abhängig von Putin im Augenblick. Wie verhält er sich oder wie weit geht er noch? Oder zieht er sich jetzt zurück? Aber auch dann, wenn er die Ostukraine behält, wird das ein ewiges Damoklesschwert bleiben.
Naja. Ja, das wird jetzt, glaube ich, über Generationen ein Problem darstellen. Also auch wenn Putin weg ist, weil diese Systeme ja bleiben,
Ja.
die sind beharrlicher, als man glaubt. Also ja, wir müssen darauf vertrauen, dass wir weiterhin vernünftige Leute in unserer Regierung haben. und darauf hoffen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir auch bereit sind, unseren Teil dazu beizutragen. Und das heißt, dass wir nicht jammern bei jeden 10 Cent, die der Benzinpreis hochgeht. Mhm. Natürlich müssen wir das für die Armen, sage ich mal, für die, die das nicht einfach ausgleichen können, die da vielleicht in kalten Wohnungen dann sitzen müssten, ausgleichen. Das finde ich völlig richtig. Aber dass man jetzt so mit der Gießkanne hergeht und das Geld verteilt, das ist völliger Quatsch. Ja. Das ist rausgeworfen.
Sehe ich genauso.
Also ich meine, letzten Endes haben wir uns doch an 2,10 Euro Spritpreis schon längst wieder gewöhnt. Ja. Und die Leute, die viel fahren und die darauf angewiesen sind, da muss man halt schauen, wie man das abpuffert, ja, für die Leute, die wirklich wenig haben. Ne?
Ja, wobei, da gibt es ja schon Mechanismen, also mit der Fahrpauschale und sowas alles, also du musst da ja, nicht aber, viel Neues.
Genau, das ist zum Beispiel die Kilometerpauschale.
Kilometerpauschale.
Wer hat denn da am meisten davon? Die Leute, die viel Steuern zahlen, weil die eine hohe Progression haben. Das ist doch Mist. Ja. Das ist einfach Mist. Also das ist ganz typisch. Dann tu doch einfach für alle Leute, die Grenze zur Besteuerung raufsetzen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Ne? Hm. Wir haben eine hohe Inflation. Ich weiß gar nicht, ich glaube, zurzeit liegt der Grenzwert bei 12.000 Jahreseinkommen. Dann macht das halt auf 13.000 oder 14.000. Hm. Ja, dann haben alle, die niedrige Einkommen haben, was davon, egal ob sie es jetzt für Energie oder für Brot ausgeben, wäre so ein Vorschlag. Und natürlich alle, die irgendwelche Transferleistungen haben. Und das ganz Interessante ist natürlich jetzt auch, dass man diese 300 Euro mit dem Gehalt auszahlt und auch bei den Leuten die Transferleistung, aber die ganzen Rentner, die 20 Millionen, die kriegen nichts.
Ja, wobei, da würde ich auch noch ein, also ich finde es ungerecht, dass sie nichts kriegen, aber ich würde zumindest eine Rentenhöhe festlegen, bis dahin kriegst du auch die 300, aber das wurde ja nicht. Ja,
also das, jemand, also der 3.000 Euro Rente kriegt, der braucht das nicht. Ne?
Richtig. Und aber jemand, der nur 1500 Rente kriegt und keine Zusatzrente, der bräuchte das schon. Also das ist.
Das ist natürlich auch ein Problem, weil Leute nicht nur eine Rente kriegen, sondern die kriegen dann auch Betriebsrente und so. Also ich meine, da sieht man natürlich auch, dass wir bürokratisch wie sonst was sind, aber wir haben keine zentrale Stelle, wo wir alle als Bürger erfasst sind, auch mit Einkommen. Man muss das über die Finanzämter machen. Ne? Ja. Ja, und dann könnte man über Familieneinkommen das behandeln. Aber das gibt es nicht. Ja? Mhm. Das war ja das Problem. Die Grünen wollten ja gerne da ein Energiegeld zahlen, aber wohin?
Ja, aber der Vorschlag von der FDP, der war doch hirnrissig. Also mit dieser.
Völlig daneben. Völlig daneben. Mhm. Völlig daneben. Also, naja. Das Geld
gut, Helmut.
Der Ampel ist, glaube ich, nochmal ein neues Thema.
Aber
wir gehen weiter mit unseren Ängsten um.
Ja, das ist wäre doch die letzte Frage. Also mir hilft zum Teil das Gebet, also dass ich einfach dann in Ruhe zu mir selber finde und versuche, die Bilder etwas zu vergessen und in Ruhe zu beten.
Ja, das ist ja immer die alte Frage, warum lässt Gott das zu? Die Theodizee-Frage.
Yeah.
Die Antwort ist, Gott lässt es nicht zu, sondern Gott ist an unserer Seite, wenn solche Spinner wie Putin das Böse machen, das Böse machen Menschen.
Yeah. Ja. Wir haben Sonntag gepredigt zu der Kreuzigungsgeschichte, dass Gott auch leidet, wenn die Menschen leiden, genau. Auch meine Theorie.
Genau. Ja, dann behalten wir mal unsere Hoffnung.
Ja, und
dann mach's gut.
Sprechen uns alle, in der nächsten Woche wieder.
Alle, die uns zugehört haben, denen sage ich Ihnen, Ihren Gurt. Tschüss.
Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag.
Alles Gute. Ciao. Ja.